Im letzten Shiur zitierten wir den Midrash namens Rabbi Judin. Nachdem der Vers, wo Gott dem Abraham verspricht, er wird ihn segnen, seinen Namen groß machen und dass er ein Segen sein wird, so interpretiert wird, dass Gott dem Abraham verspricht, dass nach ihm einen Segensspruch eingefügt wird im Schmone Esre, im Stehgebet, in der Amida. Und aber betont Rabbi Judin, dass Gott dem Abraham doch nicht erzählte oder betonte, dass er ihm nicht sagt, welcher Segensspruch zuerst gesprochen wird, ob der Segensspruch Abrahams oder der Segensspruch Gottes. Das heißt, wir fangen die Amida immer an mit dem Segensspruch Baruch Ata Hashem, Elokeinu Veloke Avotenu, Lob bist du ewiger, unser Gott Allmächtiger, der Gott Allmächtiger unserer Vorfahren, Eloke Avraham, Eloke Yitzchak, Eloke Yaakov, der Gott Allmächtiger Abrahams, der Gott Allmächtiger Yitzchaks, der Gott Allmächtiger Jakobs und so weiter. Und schließen mit Melech, Ozer, Umoshia, Umagen, Melech, ein König, Ozer, der hilft, Umoshia, und der rettet, Umagen, und der schützt. Baruch Ata Hashem, gelobt bist du ewiger, Magen Abraham, das Schutzschild Abrahams. Dann sprechen wir einen Segensspruch, Mechalkel Chaim Bechesed, der die Lebendige am Leben erhält. Mechayemetim Rahamim Rabim, der die Toten wiederbeleben wird in seinem großen Erbarmen, der die Gefangenen befreit, die Kranken heilt und so weiter. Und es wird dem Abraham aber nicht offenbart, welcher von diesen zwei Segenssprüche, in beide wird Gott angesprochen, aber in einem wird seine Beziehung mit Abraham betont und in dem anderen wird seine Macht betont, welcher von zwei Segenssprüchen zuerst gesprochen wird. Dann haben wir eine andere Meinung, die unmittelbar nachher kommt als Reaktion zu Rabbi Judin. Das ist Rabbi Achuje namens Rabbi Seire, wobei auch das dem Abraham offenbart wurde, dass zuerst sein Segensspruch kommen wird und erst nachher sozusagen der Segensspruch Gottes. Es war als sehr interessant, aus akademischer Perspektive zu sagen, dass das dem Abraham offenbart wurde. Es ist aber schwer zu verstehen, wie das theologisch zu rechtfertigen ist. Das heißt, warum tatsächlich fangen wir die Amida an mit einem Segensspruch, der dem Abraham Ehre bringt, und erst nachher bringen wir Gott Ehre im zweiten und dritten Segensspruch? Warum eigentlich? Und die Antwort auf diese Frage sahen wir auch während des letzten Shiurs, als der Midrash Rabbi Berechia zitierte, Entschuldigung, Rabbi Yirmia zitierte, der sagte, Yichmira Kadosh Baruch Hu bechvodo shel tzadik yoter mikvodo, dass der Heilige gepriesen sei er mehr auf der Ehre der Gerechten steht, als auf seine eigene Ehre. Das ist eigentlich die Einführung des heutigen Shios, das ist die Aussage von Rabbi Yirmia, ist der Anfang des 12. Absatzes des 39. Kapitels im Midrash Rabbah. Und auch eine Antwort auf unsere Frage. Denn in dieser Prophezeiung, wie sie von Rabbi Judan erklärt wird, erinnern wir uns daran, Rabbi Judan erklärt eine Prophezeiung, die in der Tora steht, aber in der Tora nicht inhaltlich ausgelegt ist. Und er legt sie so aus, dass Gott dem Abraham sagt, du bekommst einen Segensspruch in der Amida. Und Rabbi Seira sagt, dein Segensspruch, der wird zuerst gesprochen. Und es scheint so, als ob der Midrash uns in diese Richtung führt, dass Gott dem Abraham offenbarte und sagte, man muss mehr auf der Ehre der Gerechten wachen, als ich sogar auf meine eigene Ehre wache, sagt Gott. Man muss mehr auf der Ehre der Gerechten als auf der eigene Ehre wachen. Wenn dem so für Gott gilt, dann gilt es sicher für uns. Der Midrasch zitiert an dieser Stelle eine Breita, das heißt Material aus der Zeit der Mishnah, halachisches Material, das aber nicht in der Mishnah aufgenommen wurde. Diese Breita deckt die Gesetze ab, von wann man während der Amida sich bückt oder durch die Knien geht. Und auch, dass es eine Differenz gibt zwischen dem Gebet der meisten Sterblichen und dem Gebet des Kohen Gadols, des Hohepriesters, zu Tempelzeiten, und des Gebets des Königs. Die beiden letzten müssen noch mehr sich bücken vor Gott während des Gebetes. Und damit wird vielleicht auch betont, dass anders als in bestimmten anderen Religionen, wir nicht diese zwei Persönlichkeiten betrachten, als ob sie einigermaßen über das Gesetz sind, sondern der Hohepriester und noch mehr der König müssen darauf achten, dass sie umso bescheidener sind und umso mehr sich vor Gott zum Boden stürzen, weil eben diese Leute Machtpositionen bekleiden, wo es ein Potenzial gibt, dass sie diese missbrauchen, dass sie betrachten, als ob wegen ihrer besonderen Position sie privilegiert behandelt werden vor Gott und über das Gesetz stehen können, dürfen. Und deshalb sagt die Breite nein, sie müssen, also die Breite sagt nicht nein, aber die Breite sagt, genau diese zwei Leute müssten sich noch mehr bücken. Wir überspringen diese Zeilen aber, um sich inhaltlich auseinanderzusetzen mit der Gedanke, dass durch Abraham die Welt gesegnet wird. Und ganz besonders diese zwei Segenssprüche, die wir erwähnt haben. Es gibt einen Segensspruch, Magen Abraham, wir beten zu Gott und begründen unsere Erlaubnis, sich zu Gott zu wenden, damit, dass wir eine bereits lange existierende Beziehung mit Gott haben, weil wir Nachkommen sind von Abraham, Yitzhak und Jakob und eben Gott sich zum Schutzschild Abraham gemacht hatte. Und deshalb dürfen wir ihn ansprechen. Das ist die Bedeutung des ersten Segensspruchs in der Amida. Und dann erfolgt Mechalkel Chaim Bechesed, wie gesagt, dass Gott die Lebendigen am Leben erhält, die Toten wieder beleben wird. Dieser Segensspruch fängt an mit den Worten Ata Gibor Leolam Hashem, du bist mächtig. Und während des Winters tun wir dort die Worte Mashiva Ruach Umorit Geshem einfügen, dass Gott der ist, der den Regen bringt und den Wind bläsen lässt. Na, jetzt lesen wir also im Midrash zu den Worten aus der Schrift von Nivrechu Vecha Kol Mishpachot Adama, und es werden sich durch dich segnen alle Geschlechter auf Erden, sagt der Midrash, wenn Nivrechu Vecha, es werden sich durch dich segnen. Hageshamim, der Regen, der fällt, Bischutcha, in deinem Verdienste. Hatlalim kommen ebenfalls Bischutcha. Der Wetter, der kommt in deinem Verdienste. Ob ein kleiner Regen oder ein großer Regen oder Donnerwetter, alles kommt Bischutcha. Du hast viel Verdienste und deshalb gibt es das in der Welt. Alo dichtiv, das ist was geschrieben ist. Vayivada hadavar lemordechai, vayaged leester amalka, und die Sache wurde dem Mordechai bekannt und er erzählte es Esther. Was hat Abraham und Regen einerseits mit Mordechai und Esther und dem Buch Esther zu tun? Sehr einfach. Vaivada hat davar Mordechai, dieser Vers steht im zweiten Kapitel des Buch Esther. Dort wird beschrieben, wie zwei der Shomre Hasaf, der Wächter des Königs, planten, den König umzubringen. Sie wollten einen Putsch machen. Biktan und Teresh. Und Mordechai hörte davon. Er war vielleicht anwesend, nach einer Erklärung im Midrash war er anwesend, als sie miteinander sprachen und überzeugt waren, dass er ihre Sprache nicht spricht. Mordechai war aber sehr sprachbegabt und sprach auch diese Sprache. Und so hörte er, was sie planten und ließ es dem König erzählen durch Esther, weil da der Warl Mordechai, es wurde Mordechai bekannt, weil geht Esther Amalka und er erzählte es der Esther und die erzählte es dann dem Achashverosh und so hat man das recherchiert und man fand heraus, dass das stimmte und hat die zwei Herrschaften Biktan und Teresh hingerichtet. Und was hat das mit dem Regen und mit Avram zu tun? Sagt der Midrash, achte mal darauf, seh Mahul, veseh Arel. Mordechai ist Mahul, er ist beschnitten, er ist ein Jude. Veze und der Achashverosh ist Arel, er ist ein Unbeschnittener. Hier geht es nicht um die anatomische Vervollkommung der Beschneidung, sondern um zu sagen, Mordechai hätte ja nichts am Hut mit Achashverosh. Jetzt hat sich sogar herausgewiesen, dass Achashverosh im nächsten dem Haman ermöglichen wird, um das jüdische Volk zu bedrohen, zu versuchen, es umzubringen. Das heißt, an dieser Stelle war Achashverosh nicht besonders judenfreundlich. Und der Mordechai hatte eigentlich nichts am Hut daran. Er hätte eigentlich schweigen können und zu sagen, das ist nicht mein Problem. Soll der Achashverosh mal umkommen, was ist mir wurscht. Und nicht das tat er, sondern Vechas Alav also, und er erbarmte sich ihm. Das heißt, Mordechai machte hier keine Differenzen zwischen Jude und Nicht-Jude. Er sah Unrecht. Und dieses Unrecht konnte er nicht akzeptieren und entschied sich, etwas zu unternehmen. Das Gleiche sehen wir bei Moshe und Avram. Es waren Leuten, die Unrecht nicht akzeptieren können. Avram sah das Unrecht, dass die mesopotamische Strafexpedition gegenüber Sdom und Amora und weitere Städte in Kanaan unternommen hatten. Und deshalb kam er zu ihrer Hilfe. Er kam auch zu ihrer Hilfe, um Lot zu retten. Aber er kämpfte für alle. Diese Nichtbereitschaft, um das Leid des anderen zu akzeptieren, finden wir auch, als Gott mit Absicht dem Avram erzählt, dass er Sodom zerstören wird. Avram versucht zu argumentieren, damit Sodom gerettet wird. Am Ende wissen wir im Argument zwischen Mensch und Gott, wer Recht hat, nämlich Gott. Und Sodom wird zerstört, nachdem beschrieben ist, wie sie waren sehr große Sündner vor Gott, waren sehr schlechte Leute. Aber Abraham wusste ja nicht, was Gott wusste und versucht deshalb zu sehen, wie kann man Menschen retten, wie kann man sie zum Umkehr bringen. Vielleicht gibt es 50 Gerechten, die werden die Stadt zur Umkehr bringen können, 45, 40, 30, 20, 10. Abraham prüft eigentlich, was die Minimumzahl an Leuten ist, die man braucht, um eine Gesellschaft zur Umkehr zu bringen. Und in all diesen Fällen ist Gott mit Avram einverstanden. Nur gab es in Sodom nicht einmal 10 Gerechten. Es gab nicht einmal die kleinste Zahl Leuten nötig, um sie zur Umkehr zu bringen. Lot hatte es versucht und war gescheitert. Wie wir sehen, wenn die Engel bei Lot zu Besuch kamen und eine Menge sich geformt hatte vor seine Tür und darauf stand, dass er seine Gäste freigeben soll. Jedenfalls kehren wir zurück zum Midrash. Mordechai, wie Moshe und Avram, also Mordechai macht hier keinen Unterschied zwischen Jude und Nicht-Jude. Er sieht, dass ein Unrecht getan wird gegen Achashverosh, man will ihn umbringen, und unternimmt etwas. So auch Avraham, wenn die Vrechu Vecha kol Mishpachot Adama, es werden sich segnen durch dich alle Geschlechter auf Erden. Damit kommt auch, sagt der Midrash, Regen auf Erde. Der Regen, der kommt nicht nur für Avraham und seine Familie. Der Regen ist da nicht nur für Juden, sondern für Jude und Nicht-Jude. Und Avraham, der bringt eben das Gute für alle. Der Midrash sagt das nicht so schnell. Der Midrash sagt erstens das als Frage. Se mahul ve se arel ve chas alav. Der ist beschnitten und der ist unbeschnitten. Und Mordechai erbarmte sich ihm. Atme hat, das ist doch eine Frage, wir wundern. Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemia, Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemia sagen beide etwas hier zu erklären. Rabbi Yehuda sagt im 119. Psalm, im 119. Psalm heißt es, Mizkenim et bonan ki pikudecha natsarti. Er lernt von der Torah, von den Gebote Gottes, und so wird er sogar kluger als die Weisen, sagt er. Mizkenim et bonan, ich habe mehr Bina wie die Zkenim, wie die Weisen. Warum? Ki pikudecha natsarti. Vom Hüten, vom Einhalten der Gebote. Amar hat er gesagt, das heißt, es gibt diesen Vers, und auf Basis dieser Vers, das schaut man in der Tora, und so lernt man, wie sich zu benehmen, sagt Rabbi Judah. Mordechai hat in der Tora geschaut, und was hat er gesehen? Jakob birechet Paro. Jakob kam nach Ägypten, er zieht nach Ägypten um. Als er den Pharao begegnete, dann segnete er ihn, wie es heißt im Vers Shenemar, weil Verech Jakob et Paro. Und Jakob hat den Paro gesegnet. Und nicht nur Jakob hat das getan, Yosef Gilalo. Yosef, als er den Traum Paro gehört hat und die Möglichkeit hatte, es zu interpretieren und so Paro und der ägyptischen Gesellschaft zu helfen, sich auf dem Hungersnot vorzubereiten oder es zu verschweigen. Gilalo, er hat ihm offenbart, er hat ihm erklärt, wie er sich retten kann, wie er seine Gesellschaft retten kann. Daniel, Gilalo, wie du in Nebuchadnezzar. Jahrhunderte später, ein Jahrtausend später, war Daniel im Hof Nebuchadnezzars und Nebuchadnezzar hatte einen Traum, den er sogar vergessen hatte und ihn überhaupt nicht interpretieren konnte, und Daniel hatte ihm die Lösung des Rätsels des Traums offenbart. Da sehen wir eine Menge biblische Persönlichkeiten, die eben auch nicht Juden geholfen haben, auch nicht jüdische Herrscher und nicht jüdische Gesellschaften. Mordechai wird nicht anders sein. Af Aniken, auch ich gehe und schütze diesen Arel. Vayagel Esther Malka kam er deshalb zu Esther und erzählte ihr, dass sie es dem König sagen soll, damit er sich schützen kann. Das war Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia. Und Rabbi Nechemia, was sagt er? Amar HaKadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Der Heilige gepriesen sei er, hat unserem Stammvater Avraham gesagt, V'nivrechu v'cha kol mishpachot ha'adama u'v'zar'echa. Und es werden sich durch dich segnen, alle Familien, alle Geschlechter auf Erden und durch deine Nachkommen. Sagt der Mordechai, wie kam er dazu, Achashverosh retten zu wollen? Er hat in unserem Wochenabschnitt geschaut. Und er sah, wie Gott dem Avraham gesegnet hat. Und dann sagt er, dieser Segen, was beinhaltet dieser Segen? Was für einen Segen kann Avraham und können wir der Welt bringen? Nach der Auffassung von Rabbi Yehuda war das Regen, Tau, Wohlstand, Segen im Allgemeinen. Rabbi Nechemia möchte diesen Segen besser definieren und sagen, das ist ein Segen, der ausgerechnet ganz besonders von Avraham und seinen Nachkommen der Welt angeboten werden kann und nicht ein anderer Segen. Sagt er, in Temar Dilihavia Tirin, willst du sagen, dass ein Segen kommen soll, dass die Völker der Welt so reich werden sollen? Das ist nicht vernünftig. Warum nicht? Hare Atirin Inun Minan! Wir finden unter den Nichtjuden zahlreiche Leute, die bedeutend reicher sind als wir. Also das kann nicht sein, dass das der Segen ist, den wir der Welt verleihen. Eller sondern, wenn wir etwas für anderen bringen, muss es etwas sein, das wir haben und wir zur Verfügung der anderen stellen. Sagt er deshalb, Ella, was dann, um was geht es dann? Ella, Lish Ella, wenn Sie eine Frage haben, Kishein Nichnasin Netzara, wenn die Völker der Welt in Elend geraten, Hemnish Alin Lanu, kommen Sie zu uns und fragen, was will Gott von uns? Ihr habt Propheten, ihr habt weise Leute. Wie kommen wir aus unserem Elend heraus? Ve'anu megalim lahem, und wir offenbaren ihnen, wie sie sich aus ihrem Elend herausziehen können. Das heißt, dass der Segen, den wir der Welt bringen, nicht nur lediglich ein materieller Segen ist, sondern dieser Segen besteht darin, dass wir das Geistige für die Welt bringen. Das hängt eigentlich auch zusammen mit der Frage, was die Auserwählung Abrahams und Israels bedeutet. Und nach dieser Auffassung von Rabbi Nechemia ist es ganz deutlich, dass wir auserwählt worden sind und gesegnet worden sind, damit wir das Geistige auf Anfrage der Welt zur Verfügung stellen. Damit werden wir unseren heutigen Shiur beenden.